Grüß dich, John.
Ja, hallo Alex, grüß dich.
Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte ja gestern Abend einen mittelschweren Herzinfarkt bei diesem Spiel, bei diesen 120 Minuten Finale. Wie hast du denn das Ganze verdaut?
Ziemlich gut und entspannt, weil tatsächlich ich, glaube ich, zu den wenigen Prozent in Deutschland gehöre, die das aus einem relativ neutralen Blickwinkel beobachtet haben. Also ich habe einfach ein gutes Fußballspiel gesehen, ein spannendes, das ließ sich gut gucken.
Auf jeden Fall, aus neutraler Sicht oder Fansicht war es vielleicht nicht so spannend aufgrund der Tore, sondern aufgrund der taktischen Sachen. Und jetzt mal auch ganz ohne die nationale Brille, es hat ja durchaus einen verdienten Sieger gegeben, vielleicht auch für dieses Turnier. Das ist eigentlich überall anerkannt, oder?
Ja, also es war auch, man muss ja fast sagen, es ist auch am Ende dann irgendwie nach 4-5 Wochen, wenn man jetzt mal diese Vorbereitung in Südtirol noch ein wenig außen vor lässt, auch ein Favoritensieg. Also in Brasilien war eigentlich jeden, den man gefragt hat, egal aus welchem Land, immer so die einhellige Meinung. Also wenn Brasilien, da wusste man nicht so richtig, wie stark die nun am Ende sind oder nicht, aber Deutschland wurde immer mit als einer der ersten 2-3 Mannschaften genannt als Favorit und dem sind sie jetzt dann am Ende ja auch nachgekommen. Also das kann man festhalten.
Und Sie haben ja durchaus nicht nur an dem sportlichen Erfolg, sondern auch an Ihrem Image gearbeitet, also Auswärtstrikots in den Farben des FC Santos. Man hat gesungen auf Brasilianisch. Du hast das ja nun vor Ort erlebt, mehrere Wochen. Hat sich Deutschland oder die deutsche Nationalmannschaft dort ein neues Image verpasst jetzt?
Nicht dort vor Ort. Also ich glaube, das ist auch schon seit bestimmt 2, wenn nicht sogar schon seit 4 Jahren. Also ich glaube, die WM 2010 war so ein weltweites Momentum, wo Deutschland das erste Mal mit offensivem, anschaulichen, also gut anschaulichen Fußball auffiel und vielleicht sogar schon 2006 bei der Heim-WM, wo ja auch dann viele ein neues Bild irgendwie von Deutschland gewonnen haben. Also ich glaube, diese Entwicklung wurde jetzt einfach nur fortgeführt und die einzelnen, du hattest jetzt gerade angesprochen, man sang Lieder, man zeigte sich in Auswärtstrikots von brasilianischen Mannschaften. Das ist natürlich dann schon viel auch Folklore oder auch bewusst inszeniertes Sympathiefang, was da mitspielt. Also ich glaube, die Herren Schweinsteiger und Podolski waren im Laufe des Turniers in wahrscheinlich 10 oder 15 verschiedenen Trikots von brasilianischen Vereinen zu sehen. Das gefiel dann am Ende den einzelnen Brasilianern auch nicht mehr, weil sie meinten, na, das wirkt jetzt schon sehr beliebig, wenn es am Anfang nur Flamengo war oder Bahia. Das hat man noch verstanden. Am Ende wirkte es dann irgendwie, okay, in jedem Ort, in dem sie spielen, haben sie dann das passende Trikot an. Also da ist dann auch viel Markenbewusstsein immer noch dabei.
Und bis zum Halbfinale waren die Brasilianer ja auch eher noch mit ihrer eigenen Mannschaft beschäftigt. Man hat ja schon in den Spielen diesen enormen Druck gesehen, der auf den Spielern lastete. Diese ja 200 Millionen, die sich nichts anderes wünschten als den WM-Titel. Wie war das vor Ort? Welche Bedeutung hatte dieses Turnier sportlich für die Leute?
Immens große Rolle. Es war das große Turnier, also es gab noch nie eine Mannschaft, die so viel Druck hatte, diesen Titel zu gewinnen, wie diese brasilianische Mannschaft. Mir ist auch keine eingefallen, keine Mannschaft in der Historie des Fußballs, die bei einer Heim-WM dann auch noch favorisiert war und von der man ja irgendwie erhofft und sich gewünscht hatte, diesen Titel zu bekommen. Also das spielte von vornherein eine Rolle. Der Confed Cup letztes Jahr, der Gewinn, hat dem natürlich auch irgendwie noch mit zugetragen und das Ganze noch gefördert, dass man auch wirklich dachte, dass die Mannschaft stark genug wäre mit ihrer physischen Präsenz. Und das Ganze ist natürlich dann umso mehr dann auch einfach implodiert im Finale, wobei man bei dem Turnier schon immer den Eindruck hatte, oh, irgendwas stimmt nicht. Also es war auch vor dem Halbfinale genügend Spiele, wo die Brasilianer gemerkt haben, oh, das ist vielleicht doch alles nicht so gut, wie wir uns das erhofft hatten. Aber es war ein Riesendruck, ja, das kann man gar nicht anders sagen.
Sportlich war das ja in der Tat das Worst-Case-Szenario, dieses 7-1. Aber von der Organisation, auch entgegen der Unkenrufe vorher, war das ja eigentlich eine gute WM, ordentlich organisiert, alles hat funktioniert. Selbst nach dem Ausscheiden sind die Proteste nicht, wie vorausgesagt, wiedergekommen. Haben sich die Brasilianer schlussendlich doch mit diesem Turnier versöhnt?
Das wird tatsächlich eine Frage sein, die man jetzt noch gar nicht beantworten kann. Ich fürchte, das wird sich wirklich erst in 1-2 Jahren, vielleicht dann rund um die Olympischen Spiele 2016, die sind ja auch wieder in Rio de Janeiro, da wird dann wieder die Weltöffentlichkeit nach Brasilien und vor allem dann nach Rio gucken. Ich glaube, da wäre das ein guter Zeitpunkt, um zu sehen, was ist von dieser WM übrig geblieben. Jetzt gerade ist noch dieses Wundenlecken, dieses 7-1 ist noch überlagert, jetzt wird sportlich alles in Frage gestellt. Man hat den Weltmeister und feiert ihn oder feiert ihn auch nicht in Argentinien zum Beispiel. Aber ich glaube, so eine Sache überlagern jetzt gerade noch dieses Stimmungsbild. Und die Proteste sind ja aus verschiedenen Gründen dann auch nicht mehr aufgekeimt, weil viele einfach festgestellt haben, es ist zu spät. Also jetzt stehen die Stadien oder stehen auch noch nicht ganz. Aber jetzt bringt das nichts mehr an diesen eigentlichen Gebilde Fußball-WM zu mäkeln, sondern jetzt muss man die Errungenschaften oder die Investitionen irgendwie verarbeiten. Also es wäre interessant, das weiterhin zu beobachten und in einem Jahr, in 2 Jahren abzugleichen, zu gucken, was ist eigentlich von dieser WM übrig geblieben.
Du hast es ja auch während der Spiele vor Ort in Brasilien aus der Nähe beobachten können, was da also so passiert in dem Land, was sich bewegt. Kann man schon jetzt trotzdem nach dieser kurzen Zeit sagen, was dieses Turnier bewirkt hat in Brasilien an sich, jetzt nicht nur sportlich?
Sportlich muss man immer anfangen. Ich glaube, da ist den Brasilianern jetzt endgültig klar geworden, dass sie mindestens eine Generation an Fußballern verschenkt oder nicht richtig ausgebildet haben. Also dass sie auf diesen physischen Fußball gesetzt haben, während andere Nationen, also zum Beispiel Deutschland, aber auch Spanien, muss man ja nach wie vor als Vorreiter nennen, auf einen technischen Fußball setzen und Brasilien sich da komplett konträr verhalten hat und auf einen total rustikalen physischen Fußball, also Neymar ist ja die große Ausnahmeerscheinung, auf diesen gesetzt haben und damit jetzt gnadenlos untergegangen sind. Nicht sportlich, ich glaube, es ist dieses Phänomen gezeigt zu haben, man kann das organisieren, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob da nicht viel in der Berichterstattung vorher immer so ein bisschen Panikmache ist. Also diese Stadien werden nicht fertig, Geschichten und was infrastrukturell alles nicht passt, die hört man ja gefühlt vor jedem Großereignis. Und bis auf so Griechenland, glaube ich, 2004 in Athen bei den Olympischen Spielen, ist das ja in den seltensten Fällen, dass es dann wirklich so stimmig ist und dass dann das alles nicht klappt. Aber ansonsten ist es ein großes Land, es hat sich zeigen können, es ist ein beeindruckendes Land und ich bin nicht so richtig sicher, ob diese ganzen Geschichten, die man halt vorher, ob da viel Panikmache einfach dabei war und eigentlich absehbar war, dass jeder, der hinfährt, auch eine gute Zeit haben wird und einfach ein spannendes Turnier, aber vor allem auch ein spannendes Land sehen wird.
Geschichten, die auch vorher und während des Turniers immer wieder aufgekommen sind, sind eben auch so Sachen, die zusammenhängen mit dem Turnier, wie eine sehr rigide Umsiedlungspolitik, auch diese Befriedung der Favelas, diese Aufmerksamkeit, die es eben auch medial für diese Themen gab, hat die ja ein neues Gefühl bei den Brasilianern entwickelt dafür, was möglicherweise falsch läuft, dass man jetzt mehr darauf achtet?
Auch da würde ich sagen, das war letztes Jahr stärker zu spüren. Also letztes Jahr waren ja die Proteste einfach auch nochmal viel kulminierter mit Tausenden, Zigtausenden, Hunderttausenden Leuten auf den Straßen, was dieses Jahr nicht mehr der Fall war. Und ich glaube, letztes Jahr war einfach dieser Moment, wo alle nochmal sich vergegenwärtigt haben, okay, was läuft eigentlich alles schief? Und da gab es sehr, sehr lange Mängelliste, die man dann auch auf den Straßen ja in Form der Plakate gesehen hat. Dieses Jahr war das eher das Momentum, nochmal das abzugleichen und diese Befriedung läuft schon länger. Das hat auch schon vor einigen Jahren angefangen, also auch rund als diese Ereignisse verteilt oder Brasilien zugeschlagen wurden. Da habe ich nicht feststellen können, dass es dieses Jahr jetzt nochmal einen großen Stimmungswandel gab, sondern man ist einfach viel zielorientiert. Also die Leute sind sich noch viel mehr bewusst geworden, was läuft schief. Wir müssen wieder schaffen, dass wir uns auf einzelne Punkte, also dieser Punkt Bildung wird ja immer sehr stark in den Mittelpunkt jetzt geschoben, das Gesundheitswesen. Das sind so die beiden Sachen, die man jetzt irgendwie als größte Agenda erstmal sich aufgeschrieben hat und sehen wird. Damit müssen wir uns auseinandersetzen und die restlichen Errungenschaften sind jetzt da, die Stadien, die Infrastruktur. Die Präsidentschaftswahlen stehen an Ende des Jahres und dort wird es dann nochmal den Abgleich auch geben. Aber es war jetzt nicht ein großer Unterschied von diesem zum letzten Jahr zu spüren, sondern eher die Leute waren sich viel mehr bewusst, was sie eigentlich wollen.
Dann schauen wir natürlich nochmal auf die sportlichen Perspektiven. Du hast schon angesprochen, diese möglicherweise verlorene Generation in Brasilien. Wie groß muss diese Kehrtwende jetzt sein, um auf mittelfristige Sicht wieder in der Weltspitze andocken zu können?
Man muss fast so weit gehen zu sagen, es ist so ein Deutschland 2000 Erlebnis gewesen. Also dieses Gefühl, das, was wir jetzt die letzten Jahre gemacht haben, funktioniert einfach nicht mehr. Davor ist Brasilien ja zweimal im Viertelfinale gescheitert, 2010 und 2006. Da hatte man aber noch diese Einzelkönner, an denen man das dann festgemacht hat, weil ein Ronaldinho nicht mehr in der Form war 2006 oder 2010 dann ein Kaká. Jetzt konnte man es irgendwie nicht abschieben auf Neymar, sondern irgendwie das ganze Gebilde hat nicht mehr gepasst, gestimmt. Es wird einen sehr rigorosen Wandel geben. Es ist ja eigentlich relativ klar, dass in einem Fußballland wie Brasilien genügend Talente vorherrschen oder zugegen sind. Aber die Liga wird jetzt stark hinterfragt, das Ausbildungssystem wird stark hinterfragt. Also ein sehr interessanter Punkt, an dem man auch, glaube ich, dranbleiben sollte, ist, dass es in Brasilien ja sehr große Verquickung von Firmen gibt, die dann die Spielerrechte behalten und verkaufen. Also das ganze Transfergeschäft wird wirklich als reines Geschäft gesehen und es geht eigentlich kaum noch darum, einen guten Spieler auszubilden, sondern nur einen Spieler, einen talentierten Spieler zu haben und den mit möglichst viel Gewinn weiter zu verkaufen, immer wieder weiter zu verkaufen. Und das hilft natürlich dann diesem Spieler, wenn er dann irgendwann sich als Mitte-20-Jähriger etablieren will, nicht mehr, wenn er dann jedes Jahr, alle zwei Jahre weiterverkauft wird. Und ich glaube, dieses Prinzip steht jetzt sehr, sehr im Fokus und wird jetzt gerade hinterfragt.
Hierzulande natürlich steht nur im Fokus zurzeit, wir sind Weltmeister, aber in Anlehnung an alte Spielersprüche, nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Wenn man jetzt schon wieder gucken muss eigentlich auf 2016, um es mit Franz Beckenbauer zu sagen, sind wir auf Jahre hinaus unschlagbar?
Ganz gewiss nein. Also unschlagbar dafür, gerade bei der nächsten Europameisterschaft gibt es wieder genügend Länder, die auch sehr starke Mannschaften haben. Das war ja diesmal schon, also man wird das jetzt in einigen Tagen realisieren. Also Frankreich war definitiv ein Spiel auf Augenhöhe. Spanien wird mit einer leicht verjüngten Mannschaft wieder sehr stark sein. Die Belgier haben gezeigt, dass sie eine Mannschaft sind, die zumindest schwer zu schlagen sind und auch eine gute Generation haben. Die Niederlande, also nein, es wird nicht passieren, dass Deutschland jetzt jedes Turnier dominiert und gewinnt. Sie gehören wieder zu den Favoriten und sie haben eine grandiose Generation, die sich jetzt zum Teil ja auch schon gekrönt hat. Ein paar Leute noch nicht, Marco Reus fällt einem als Erster ein, die Bender-Zwillinge, Ilkay Gündogan, die jetzt sogar noch nicht dabei waren. Deutschland wird immer wieder zu den Favoriten zählen bei den nächsten Turnieren, aber es gehört bei so einem Turnier dann irgendwo auch immer viel Glück dabei. Das Spielglück hatte Deutschland meiner Meinung nach gestern im Finale, dass die Argentinier einfach nicht effizient waren bei ihren Chancen. Gegen Frankreich war es ein knappes Spiel, Algerien wurde ja oft genug bemängelt, dass es jetzt auch nicht die glorreichste aller Leistung war. Also so ein Turnier hat so eine Eigendynamik und das kann 2016 sehr gut wieder klappen. Ich halte es sogar gar nicht für unwahrscheinlich, dass Deutschland auch dort wieder bis zum Ende um den Titel mitspielt. Aber einfach unschlagbar, das wird nicht passieren.
Aber 4 Jahre lang jetzt Weltmeister, das kann Ihnen auf jeden Fall keiner nehmen. John Hennig war das am Telefon, der war in Brasilien unterwegs die letzten Wochen und wir haben so ein bisschen die WM ausgewertet. Danke, John.
Ja, sehr gerne.